Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zur heutigen Sendung Höre Israel, Vorbereitung zum vierten Sonntag im Jahreskreis. Ich bin Claudia Silberhorn und das gemeinsame Lesen der biblischen Texte, den Lesungen und dem Evangeliumstext vom kommenden Sonntag übernimmt heute Schwester Petra Grünert. Sie ist Franziskanerin von Maria Stern aus Augsburg. Grüße Gott, Schwester Petra.
Grüß Gott, Frau Silberhorn, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ein herzliches Grüß Gott.
Schwester Petra, wir hören heute in der zweiten Lesung vom Sonntag aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 12 und 13, das so bekannte Hohelied der Liebe, in dem es heißt: Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Gleich mal kurz zu Beginn, bevor wir dann ein kurzes Gebet sprechen. Wie geht es Ihnen beim Lesen dieser Zeilen und sind diese am Ende eines Tages auch für Sie vielleicht Prüfstein, was Ewigkeitswert hat und was nicht?
Beim Lesen und Vorbereiten dieses Textes sind mir diese Worte auch sehr nah gegangen, weil dieses Hohelied der Liebe ja auch oft bei Hochzeitsmessen ganz bewusst ausgewählt wird, im Blick auf die Liebe von zwei Menschen, die sich dieses Ja-Wort geben und dann so aus der Erfahrung der vergangenen Tage dieser Woche ist es mir ganz besonders nahe gegangen, weil ein lieber Freund plötzlich bei einem Autounfall ums Leben kam, der sich eben mit seiner Verlobten wirklich sehr intensiv auch im Glauben vorbereitet hat. Und da zu schauen, ja, wie kurz ist unser Leben? Wir bereiten uns auf etwas vor, auf dieses irdische Gestalten unseres Glaubens hier auf der Erde. Und plötzlich ist alles anders. Und dieser junge Mann steht vor diesem Angesicht Jesu. Und ich kann auch gerne den Namen nennen, der Josef, der vielleicht auch manchen Jugendlichen bekannt ist, der sich für seinen Glauben eingesetzt hat in Glaubenskursen, zu sagen, ja, jetzt ist er vollendet in seiner Liebe, tritt vor dem Herrn, für den er viel Zeugnis gegeben hat, vielleicht auch als ein moderner Prophet in unseren Tagen, als junger Mann, der Zeugnis gab von seinem Glauben, wie auch dieser Prophet Jeremia, von dem wir hören werden. Und alles, was wir hier tun, scheint Stückwerk zu sein. Christus wird es vollenden. Und das Größte ist die Liebe, die wir zu Christus haben, aber auch zueinander und auf diesem Weg so hinzugehen. Also das ist mir in der Vorbereitung ganz bewusst geworden. Alles ist Stückwerk und es geht am Ende um diese Liebe zu diesem barmherzigen Gott, der uns mit seinen offenen Armen erwartet, zu einer Stunde, die wir nicht kennen.
Ja. Wir wollen uns jetzt im Gebet gemeinsam vorbereiten, dass wir auch diese Texte, das Wort Gottes, was der Herr heute zu jedem von uns persönlich sprechen möchte, dass wir dieses Wort der Liebe auch begreifen, aufnehmen können. So darf ich jetzt bitten, Schwester Petra, um ein kurzes Gebet.
Gerne, ich möchte mit Ihnen zu Beginn unserer gemeinsamen Betrachtungen ein Gebet auch zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit voranstellen, wo auch diese Liebe in den Werken der Barmherzigkeit sichtbar wird, dass wir uns öffnen für die Gegenwart dieser barmherzigen Liebe, die uns immer wieder neu begegnen möchte. Allmächtiger Gott, Vater des Erbarmens, wir preisen dich. Denn in Jesus Christus, deinem Sohn, schenkst du uns deine Barmherzigkeit, deine Menschenliebe und Güte und erfüllst uns im Heiligen Geist mit allem Trost. Dir dürfen wir begegnen, wenn wir Hungernde speisen und Durstigen zu trinken geben, Nackte bekleiden und Fremde beherbergen, Kranke pflegen, Gefangene besuchen und Tote in Würde bestatten. Du zeigst uns in Christus dein Gesicht, wenn wir Unwissende lehren, Zweiflern raten, Trauernde trösten, Sünder zur Umkehr ermutigen, jenen, die uns beleidigen, verzeihen, Lästige ertragen und für alle Menschen beten. Öffne unsere Augen für deine Gegenwart, dass wir im Nächsten deinen Sohn erkennen. Öffne unsere Herzen, dass wir Not wenden und den Menschen geben, was sie zum Leben brauchen, den Blick deiner Liebe. Lass so das Jahr der Barmherzigkeit für uns und für alle Menschen zu einem Jahr des Heiles werden. Darum bitten wir im Heiligen Geist durch Jesus Christus, unseren Herrn, der durch sein lebendiges Wort uns stärken und führen will. Amen.
Amen. So hören wir jetzt die erste Lesung vom kommenden Sonntag, den vierten Sonntag im Jahreskreis. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie dürfen aufschlagen aus dem Prophetenbuch Jeremia, Kapitel 1, ab dem Vers 4. In den Tagen Joschias, des Königs von Juda, erging das Wort des Herrn an mich. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen, noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt, zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Du aber gürte dich, tritt vor sie hin und verkünde ihnen alles, was ich dir auftrage. Erschrick nicht vor ihnen, sonst setze ich dich vor ihren Augen in Schrecken. Ich selbst mache dich heute zur befestigten Stadt, zur eisernen Säule und zur ehernen Mauer gegen das ganze Land, gegen die Könige, Beamten und Priester von Juda und gegen die Bürger des Landes. Mögen sie dich bekämpfen, sie werden dich nicht bezwingen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, Spruch des Herrn.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute in dieser ersten Lesung vom kommenden Sonntag, dem vierten Sonntag im Jahreskreis, hören wir den Beginn aus dem Prophetenbuch Jeremia, die Berufung dieses Propheten Jeremia in kurzen Worten. Und diese Worte laden uns ein, zu Beginn dieses Jahres der Barmherzigkeit, dieses heiligen Jahres, einen Blick auf diesen jungen Propheten zu werfen, zusammen jetzt in dieser Betrachtung. Und unser Blick, der geht über 2500 Jahre zurück nach Jerusalem. In der Nähe von Jerusalem wurde dieser Jeremia geboren. Und eine Zeit voller Bedrängnis und Katastrophen, wo dieses jüdische Volk bedrängt wurde und gleichzeitig auch dieser junge Jeremia erlebt, wie sein eigenes Volk, die Könige, die Schriftgelehrten, die Priester, selbst seine gläubigen Mitbürger von diesem Glauben der Juden an diesen Yahweh immer mehr abfällt, dass immer mehr die heidnischen Religionen der anderen Völker rings um Israel hereindrängen in die Stadt, in das Land, dass sich der Glaube vermischt mit anderen Glaubenspraktiken, die nicht zu diesem jüdischen Glauben an diesen rettenden, erlösenden Gott, an Yahweh, der sich geoffenbart hat als dieser Ich bin, der ich bin da, am brennenden Dornbusch vor Mose, der dieses Volk aus der Sklaverei von Ägypten herausgeführt hat. Von diesem Glauben fallen die meisten Menschen ab. Es kommt zu Katastrophen und Bedrängnis und es drängen auch fremde Mächte in das Land hinein. Die Könige sind nicht fähig, das Volk zu regieren. Und es wird immer bedrängender, dass diese Großmacht des Königs Nebukadnezar, dieses Königs von Babylon, in das Land eindringt und Jerusalem belagert. Um das Jahr 597 befinden wir uns und dann aber auch nach gut 10 Jahren Jerusalem und den Tempel zerstört. Und in dieser Zeit, die Jeremia dort erlebt, in seiner Heimatstadt Jerusalem, wo er dieses Grauen erlebt, wird er berufen, als junger Mann aufzustehen, aufzutreten, um die Worte Jahwes zu verkünden und diese Katastrophe wirklich auch anzukündigen. Wenn sich seine Mitbewohner und Mitbürger von Jerusalem und dem Land nicht besinnen, nicht innehalten, um sich ihrer Wurzeln, ihres jüdischen Glaubens wieder zu vergewissern, dass es nur Jahwe gibt und sie nicht den anderen Göttern und Götzen dienen sollen, ihnen scheinbares Heil versprechen. Wenn sie nicht umkehren, wird es zur großen Katastrophe kommen. Und sie lassen sich nicht von Jeremia betören oder in einen neuen Weg führen. Er erlebt auch immer wieder sein Scheitern, dass die Worte, die er im Namen Gottes verkündet, nicht in den Herzen der Menschen ankommt. Er erlebt dann diese Katastrophe, dass die Menschen gefangen genommen werden, dass sie von König Nebukadnezar weggeschleppt werden nach Babylon ins Exil. Jeremia bleibt aber zurück mit einer kleinen Schar der Bevölkerung. Er erlebt diese Katastrophe und er wird in dieser Zeit von Gott berufen, Prophet zu sein, die Worte Gottes zu verkünden, die Menschen zur Umkehr zu rufen. Jeremia ist nicht scharf darauf, Prophet zu sein. Er will das gar nicht, aber er wird berufen. Und diese ersten Worte der heutigen Lesung drücken diese Berufung an und aus, dass es wirklich schon einen großen Heilsplan Gottes gibt, dass er von Anfang an der Zeit die Menschen erwählt und beruft, noch bevor jeder einzelne von uns auch schon diese Erde betritt. Diese Worte, die wir eben gehört haben, noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Jeder von uns, der getauft und gefirmt ist, ist auch berufen, Prophet und Prophetin zu sein. Wir haben durch die Salbung mit Chrisam in der Taufe und Firmung auch diese königliche, prophetische und priesterliche Berufung als Christen, die uns gar nicht so bewusst ist. Wenn wir uns durch diese Worte aus dem Buch des Propheten Jeremia heute in eine Zeit von Katastrophen und Bedrängnissen erinnern, wo Menschen von ihrem Glauben abgefallen sind und scheinbar anderen besseren Göttern und Gottheiten nachlaufen, die ihnen mehr Heil versprechen, so glaube ich schon, dass es auch eine Verbindung in unsere Zeit gibt, die zwar 2600 Jahre dazwischen liegt, aber wir leben heute auch in Zeiten des Umbruchs, in Zeiten des Abfalls, wo viele Menschen nicht mehr an einen Gott, an einen persönlichen Gott glauben, der uns Heil und Erlösung schenken kann. Wo viele Menschen verschiedenen anderen Dingen nachlaufen, die ihnen scheinbar größeres Heil versprechen, in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft. Gleichzeitig hören wir von den Katastrophen im Nahen Osten, auch in Syrien, Damaskus, ein Gebiet, wo auch dieser Prophet Jeremia und dieses damals verschleppte Volk gelebt hat, das nicht weit weg ist von Jerusalem, wo wir heute auch Katastrophen wahrnehmen, wo fremde Mächte eindrängen, sei es der islamische Terrorismus, und Menschen bedrängt, entweder ihren Glauben anzunehmen, zum Islam zu konvertieren, oder sie werden umgebracht. Ähnliche Züge, ähnliche Zeichen und Erlebnisse, wie sie damals der Prophet Jeremia auch persönlich erlebt hat. Und wir hören diese Dinge in den Nachrichten, in unseren Wohnzimmern oder am Radio, und es ist scheinbar sehr weit weg von uns. Was möchte uns aber diese erste Lesung heute für unser persönliches Glaubensleben vielleicht einen Anstoß geben? Bin ich mir selbst bewusst, als getaufte Christin, getaufter Christ, dass ich schon im Mutterleib von Gott erwählt und ausersehen bin, seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn zu sein, und dass ich durch die Taufe auch eine prophetische Berufung habe, Zeugnis zu geben von einem lebendigen Gott, der mich liebt, von einem barmherzigen Gott, der ein Herz hat für mich? Habe ich den Mut, in meiner Umgebung, an meinem Arbeitsplatz zu erzählen von meinen Glaubenserfahrungen, von dem, was mich trägt in meinem Herzen, was ich glaube, was ich von Gott immer wieder erfahre, wie er mir auch hilft, durch Leitsituationen hindurchzugehen oder wo ich mich auch freue über Dinge, die mir gelungen sind und ihm meinen Dank und Lobpreis bringe. Das sind diese kleinen prophetischen Ansätze, die auch uns heute ins Herz geschrieben sind, die uns vielleicht neu bewusst werden können oder müssen, dass wir gerufen sind, heute als Prophetinnen und Propheten in unserer säkularen Welt Zeugnis zu geben von einem Gott, der mich liebt, der mich ruft in seine Gemeinschaft. Und dann könnten wir auch diese weiteren Worte aus dieser ersten Lesung ein Stück weit auch uns persönlich anwenden, dass wir die Zusage von Gott haben, dass er uns ausrüstet und stärkt, um von ihm Zeugnis zu geben. Die Worte, die damals an den Propheten Jeremia gerichtet sind, die dürfen wir auch auf uns wirklich zusprechen lassen. Wo auch uns persönlich vielleicht zusprechen kann, gürte dich, tritt vor sie hin und verkünde ihnen alles, was ich dir auftrage. Erschrick nicht vor ihnen. Wie oft haben wir Menschen Furcht und Angst, irgendetwas von unserem Glauben preiszugeben. Es geht auch nicht darum, sich irgendwie groß darzustellen, sondern vielleicht in sein Herz zu hören und hineinzuspüren, was könnte ich in der einen oder anderen Situation den Menschen für ein Zeugnis geben und sagen, was mir der Glaube bedeutet oder wie ich Gott in meinem Alltag auch erfahre. Wir müssen mit Widerstand rechnen, mit Unverständnis, mit Ablehnung, vielleicht auch wie der Prophet Jeremia und alle anderen Männer und Frauen, die Gott in seinen prophetischen Dienst ruft, wo so diese letzten Verse dieser Lesung auch heißen, und mögen sie dich bekämpfen, sie werden dich nicht bezwingen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten. Dieser Prophet Jeremia vor 2600 Jahren ungefähr, er hat nicht aufgehört immer wieder, dass die Worte, die Gott ihm ins Herz gegeben hat, mit denen er ihn aufgetragen hat zu predigen, wirklich auch einen Untergang ein Stück weit vorauszusehen, wenn wir uns nicht wieder Gott zuwenden, dass es in eine Katastrophe führt. Und die militärischen Führer der damaligen Zeit, sie haben diesen jungen Jeremia angeklagt, sie haben ihn verfolgt, sie haben ihn eingekerkert, weil er dieses Unheil vorausgesagt hat, weil sie es nicht hören wollten, dass sie auf einem falschen Weg sind. Jeremia hat es an sich geschehen lassen. Er war eine sehr feinfühlige Natur. Er hat am liebsten eigentlich ein Leben in der Liebe und der Stille gesucht und wird aber von Gott herausgefordert, in dieser katastrophalen Lage aufzutreten, vor die Menschen hinzutreten. Und wenn wir Zeit haben und dieses Buch Jeremia vielleicht auch in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht mal am Stück in der persönlichen Betrachtung lesen, können wir auch entdecken, dass immer diese Ankündigung auch zur Umkehr irgendwann auch eine Verheißung erfolgt, dass Gott ja einen neuen Bund schließen will mit uns, damals mit dem Volk Israel, mit einem innigen Bund, wo es um eine Religion ein Stück weit einer Innerlichkeit geht, eine Religion des Herzens. Dieser Jahwe verheißt in den Worten des Buches Jeremia einen neuen Bund und ein neues Herz. Er will unser Gott sein und er sehnt sich danach, dass wir sein Volk sein sollen. Es lohnt sich vielleicht im Jahr der Barmherzigkeit, inspiriert von diesen ersten Versen des Buches Jeremia, sich aufzumachen und einmal diesen Propheten näher zu betrachten, der uns hinführt zu einem innigeren Verhältnis mit unserem Gott, einer Herzensbeziehung und gleichzeitig aber auch diese Ermutigung oder der Auftrag, in unserer Zeit Zeugnis zu geben, andere einzuladen, Gott zu entdecken, umzukehren vielleicht von bisherigen sehr bürgerlichen Leben, wieder ein Leben mit Gott zu beginnen. Dazu möchte ich Sie einladen, in der kommenden Takten der Musik etwas nachklingen zu lassen. Wie wirkt dieses Wort des Propheten Jeremia auf mich, auf meine persönliche Berufung, auf dieses Wissen, ich bin getauft, dass auch Gott mir diese Worte zusprechen kann. Noch ehe dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten, zur Prophetin für die Völker habe ich dich bestimmt.
Die Sendung Höre Israel am Freitagnachmittag hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Am Mikrofon für Sie Claudia Silberhorn. Wir bereiten Sie mit den biblischen Texten auf den kommenden Sonntag. Das ist der 4. Sonntag im Jahreskreis vor. Schwester Petra Grünert, sie ist Franziskanerin von Maria Stern aus Augsburg, ist heute unsere Referentin. Sie bringt uns die Texte näher. Und vor der Musik haben wir bereits die erste Lesung gehört aus dem Buch Jeremia, aus dem Prophetenbuch. Jetzt kommen wir zur zweiten Lesung. Diese ist entnommen aus dem 1. Korintherbrief. Brüder, strebt nach den höheren Gnadengaben. Ich zeige euch jetzt noch einen anderen Weg, einen, der alles übersteigt. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Text aus dem 1. Korintherbrief im 13. Kapitel ist Ihnen vielleicht sehr bekannt. Und wir erinnern uns vielleicht an die ein oder andere Hochzeitsmesse, wo wir diesen Text schon gehört haben. Dieses hohe Lied der Liebe, das Paulus hier uns hinterlassen hat. Ein Blick auf die Liebe, die wir zueinander haben, einander weiterschenken können. Wenn ich diesen Text betrachte und in der Vorbereitung auch immer wieder an die heutige Sendung gedacht habe, da kam mir aber auch immer wieder dieser junge Josef, der am vergangenen Montag mit 31 Jahren bei einem Autounfall plötzlich verunglückt und innerhalb weniger Momente tot war. Dieser junge Mann, er war erfüllt von der Liebe zu Christus in den letzten Jahren. Ich durfte ihn in den letzten Jahren ja kennenlernen und begleiten und wir haben gemeinsam viele verschiedene Glaubenskurse auch für Menschen gestaltet. Und wenn ich so diesen Blick der Liebe und die Worte des Paulus, diesen jungen Josef, Ihnen gerne vor Augen führen darf, da zeigt sich, wie ein junger Mann erfüllt wird von der Liebe zu Christus und dann beginnt wirklich von ihm Zeugnis zu geben. Wenn da Paulus spricht, wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Jeder, der schon mal bei einem Glaubenskurs dabei war, kennt den Unterschied, ob ein Referent nur einen Text vorträgt, den er vielleicht aus seinem Buch hat, oder ob ein Referent erfüllt ist von der Liebe zu Gott, zu Jesus und mit seinen Worten den Menschen versucht, hier das Feuer für Christus hinüberzubringen. Und an dem Josef konnte man erleben, wie er erfüllt war von diesem Glauben, ein bayerisch-bodenständiger Glaube an diesen Jesus, den er da verkündet hat, mit den Gaben und Fähigkeiten, die er hatte, wo auch Paulus in den vorausgehenden Versen berichtet von den verschiedenen Geistesgaben im Korintherbrief. Das konnte man an diesem jungen Mann erleben und sehen, wie er da erfüllt war. Und ein Stück weit auch dieses Worte lebendig vor Augen halten in unserer Zeit, in dieser modernen Zeit, wenn Paulus auch schreibt, und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Ich würde gerne dieses Hohelied der Liebe noch einmal anders versuchen vorzutragen. Und zwar die Liebe nicht nur im Blick der Liebe zwischen Mann und Frau und der Liebe zum Nächsten, sondern dass wir mal an diese Stelle des Wortes Liebe den Namen Jesus einsetzen in diesem Text des Hohen Liedes der Liebe von Paulus. Jesus ist diese menschgewordene Liebe, diese barmherzige Liebe, die aus der Höhe auf uns herabkam, dieses Licht, dieser Jesus, der uns den barmherzigen Vater verkündet hat und wo es auch bei Johannes, in den Johannesbriefen heißt, Gott ist die Liebe. Dass wir diesen Begriff Liebe einmal mit dem Wort, dem Namen Jesu ersetzen und uns diesen Text noch einmal anders zu Ohren bringen. So möchte ich einfach mal dieses betrachtende Wagnis mit Ihnen eingehen. Wenn Paulus dann schreibt, und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, hätte aber Jesus nicht, nützte es mir nichts. Jesus ist langmütig. Jesus ist gütig. Er eifert sich nicht. Er prahlt nicht. Er bläht sich nicht auf. Jesus handelt nicht ungehörig, sucht nicht seinen Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Jesus freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Jesus erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Jesus hört niemals auf. Einmal dieses Gedankenspiel zulassen, dieses Hohelied der Liebe beschreibt Eigenschaften der Liebe und gleichzeitig sind es Eigenschaften von Jesus Christus. Eigenschaften, die wir uns so vor Augen bringen können, wenn wir uns Jesus als Person vorstellen. Jesus will unser Modell sein als Christen. Durch die Taufe sind wir Christen und Christinnen geworden und das heißt, wir gehören zu ihm. Wir sollen ihm immer ähnlicher werden. An uns sollen die Menschen erkennen durch unser Leben, was es bedeutet, zu Jesus zu gehören, wirklich als Christ zu leben. Und es ist die Liebe im Alltag, die uns oft so schwer fällt, wenn wir einander begegnen. Es lohnt sich aber, diesen Text des Hohen Lieds, der Liebe von Paulus, in verschiedenen Weisen zu betrachten. Bin ich langmütig? Bin ich gütig? Ereifere ich mich nicht und prahle ich nicht? Blähe ich mich nicht auf? Handle ich nicht ungehörig? Suche ich nicht meinen Vorteil? Lasse ich mich nicht zum Zorn reizen und trage ich das Böse nicht nach? Wie ist mein Verhalten im Spiegel dieses Textes? Wie habe ich mich entwickelt in meinem Glauben von dem, was ich als Kind gelernt habe und jetzt als erwachsene Frau, der jetzt als erwachsener Mann meinen Glauben lebe? Der Text weist uns ja weiter, dass wir auch weiter wachsen dürfen in unserer Liebe, in unserem Glauben. Wenn Paulus schreibt, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Wie sieht die Entwicklung, die Reife meines Glaubens heute aus? Habe ich mich weiterentwickelt in den Dingen des Glaubens, aber auch in der Liebe? Passt es zu meinem Lebensalter, in dem ich jetzt stehe? Wer oder was hilft mir, mich weiterzuentwickeln, zu reifen in der Liebe? Ist es dieses lebendige Wort Gottes, die Worte des Alten und Neuen Testamentes, die Worte des Evangeliums, die ich immer wieder lese und betrachte und mir Gedanken mache, was diese Worte für mich bedeuten, was Jesus von mir will heute? Jetzt schauen wir in einen Spiegel, so schreibt Paulus in diesem Lied, und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Wenn ich diese Texte, diese Verse betrachte, da kommt alles immer wieder mal so unwirklich vor, wenn ich auch in den Glauben schaue. Nach den Erlebnissen dieser Woche mit diesem plötzlichen Todesfall von diesem jungen Josef, wo es heißt, wir sitzen jetzt hier, verstehen die Welt nicht mehr, sehen alles nur mit rätselhaften Umrissen. Aber er, der geglaubt hat, der Jesus Christus geliebt hat, er darf ihn jetzt schon schauen von Angesicht zu Angesicht. In den letzten Wochen, Monaten hat er immer wieder betont, dass unser Ziel ja Christus ist. Und wenn uns mal etwas passieren sollte, sollen wir nicht traurig sein, denn wir sind am Ziel. Das war sein Glaube, seine Hoffnung, dieses Ziel, das er jetzt erreicht hat, ihn von Angesicht zu schauen. Wir, die wir jetzt noch da sind und hier auf ausharren müssen, wir können nur mit den Worten des Paulus weitersprechen. Jetzt erkenne ich unvollkommen. Und unsere Hoffnung, die uns dieser Text schenken kann, wenn es weiter heißt, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Was bedeutet mir die Liebe zu Gott, zum Nächsten, zu Menschen, die wir nahestehen? Wo habe ich so prophetische junge Menschen vielleicht schon erlebt, die Zeugnis gaben von ihrem Glauben mit leidenschaftlicher Liebe für Christus? Dieser junge Josef, er hat sich in den letzten Wochen und Monaten vorbereitet mit seiner Verlobten auf diesen Weg der Liebe, auf ihre Hochzeit, wo sie auch sich sehr Gedanken gemacht haben, welche Texte wählen wir aus. Eine Liebe, die in Christus gründet und die plötzlich so ganz andere Wege geht und vor anderen Herausforderungen fordert. Ich lade Sie ein, diesen Text des Paulus, das Hohelied der Liebe, vielleicht heute und morgen zu betrachten und im Gebet vielleicht auch dieses Werk der Barmherzigkeit mitzutragen, für alle Menschen zu beten, Trauernde zu trösten und vielleicht auch an diesen Josef und seine Familie zu denken, der heute zu Grabe getragen wurde. Tote würdig bestatten, ein Werk der Barmherzigkeit und Zeugnis zu geben von unserem Glauben, der von der Liebe an Christus geprägt ist, von der Hoffnung, die uns Zeugnis gibt von der Auferstehung. Ich lade Sie ein, wenn Sie wollen, beim nächsten Lied auch für diese Familie, für diesen jungen Mann zu beten und für uns selber, dass wir nicht verzweifeln, wenn uns persönlich diese Schicksalsschläge auch treffen, dass wir am Glauben, an der Hoffnung und in der Liebe zu Jesus Christus festhalten können.
Wenn ich alle Sprachen sprechen könnte und alle Worte kannte dieser Welt.
Wir kommen jetzt zum Sonntagsevangelium aus dem Lukas-Evangelium, das Kapitel 4, die Verse 21 bis 30. In jener Zeit begann Jesus in der Synagoge in Nazareth darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Seine Rede fand bei allen Beifall. Sie staunten darüber, wie begnadet er redete, und sagten: Ist das nicht der Sohn Josefs? Da entgegnete er ihnen: Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten: Arzt, heile dich selbst. Wenn du in Kapharnaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Heimat. Und er setzte hinzu: Amen, das sage ich euch. Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich euch, in Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf, trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg.
Liebe Hörerinnen und Hörer, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Dieses Wort hat Jesus selbst ausgesprochen und hat es selbst erfahren. Wenn wir jetzt zu Beginn des Lukas-Evangeliums aus dem 4. Kapitel diese Begebenheit betrachten, die wir gerade gehört haben. Jesus ist zu Hause in seiner Heimat Nazareth, wo er 30 Jahre gelebt hat, wo ihn die Menschen kannten, wo er ein scheinbar ruhiges Leben geführt hat als Zimmermannssohn. Und jetzt, nach seiner Taufe durch Johannes, durch seine Zeit in der Wüste, als er von Satan versucht worden ist, da kommt er gestärkt zurück. Und wir haben es am letzten Sonntag gehört, er kehrt zurück, erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa in seine Heimat und beginnt dort in den Synagogen zu lehren und zu predigen, und alle sind betroffen. Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Das ging Jesus so, das ging dem Propheten Jeremia so, das ging dem guten Josef bei seinen Glaubenskursen so. Da, wo man zu Hause ist, wird man nicht verstanden. Und so wird es Ihnen und mir auch immer wieder gehen, wenn wir versuchen, unseren Familien, in unseren Ordensgemeinschaften Zeugnis zu geben, dass die anderen uns nicht verstehen und sagen: Den oder die, die kennen wir doch. Sie ist doch die und die, die wir schon lange kennen. Jetzt von Gott, von Christus Zeugnis zu geben, das können wir nicht ganz verstehen. Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Jesus hat dieses Prophetenschicksal selbst erlebt in jungen Jahren, als er beginnt mit 30 die Botschaft des Vaters zu verkünden von der barmherzigen Liebe. Es ist schön, dass wir jetzt in diesem heiligen Jahr der Barmherzigkeit an den Sonntagen auch immer wieder aus dem Lukas-Evangelium die Texte betrachten, die uns von Jesus Zeugnis geben, von seiner barmherzigen Liebe und von der barmherzigen Liebe des Vaters, die er verkündet. Der Evangelist Lukas, er ist auch ein Evangelist der Barmherzigkeit. In seinem Evangelium finden wir diese Gleichnisse vom barmherzigen Vater, vom barmherzigen Samariter. Wir werden sie im Laufe dieses Jahres betrachten, ihnen begegnen. Jesus, der diese barmherzige Liebe in Menschengestalt ist, er erlebt aber gleich auch schon zu Beginn Widerstand und Ablehnung in seiner Heimat. Ja, sie wollen ihn sogar umbringen. Sie treiben ihn zur Stadt hinaus, wollen ihn steinigen, hinabstürzen. Aber der letzte Vers hieß eben, Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg. Vergangenen Sonntag treffen wir eben Jesus in der Synagoge von Nazareth an, wo er diese Schriftrolle aus dem Propheten Jesaja vorträgt und sagt, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Und als er dieses Schriftwort auslegt, dass diese Botschaft, die frohe Botschaft den armen Gefangenen gebracht wird, so heißt es heute auch, seine Rede fand bei allen Beifall. Sie staunten darüber, wie begnadet er redete oder auch anders übersetzt, mit welcher Gnade er oder wie er die Gnade verkündigte. Und dann kommt aber auch schon dieser Widerstand, wer ist denn dieser Jesus, den wir kennen? Und sie halten ihm dieses Sprichwort entgegen, Arzt, heile dich selbst. Wenn du in Kapharnaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie doch auch hier in deiner Heimat. Dieser Ort Nazareth, er war kein bekannter Ort durch Heldentaten, die Nazarener waren nicht angesehen. Und vielleicht hat sich die Bevölkerung von Nazareth erhofft, wenn sie von Jesus fordert, er soll doch auch die Taten hier tun, dass ihr Ruf besser wird. An einer anderen Stelle, Johannes Evangelium, hören wir ja diese Frage von Nathanael, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Also die Nazarener stehen nicht in einem guten Ruf. Und vielleicht fordern sie jetzt von Jesus auch ein Wunder, dass diese Stadt, die Bevölkerung zu einem besseren Ruf kommt. Aber Jesus tut kein Wunder in Nazareth. Er geht durch andere Dörfer und Städte und heilt dort die Kranken. Und er bringt eben diese Aussage, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Und er konfrontiert vielleicht auch seine Heimatgenossen, wenn er sagt, in Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, und aber nur eine Witwe in Sarepta bei Sidon wird damals die Not gelindert. Es war keine jüdische Witwe, es war eine Heidin. Und das zweite Beispiel, das Jesus ihnen zur Konfrontation bringt, dieses Beispiel, wenn er sagt, und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Wieder kein Jude, wieder ein Heide. Die Propheten Elisha und Elia konnten auch im gläubigen Israel, das abgefallen war von seinem ursprünglichen Glauben, keine Wunder tun. Sie haben diese Wunder Gottes, die Kraft, die sie hatten in ihrem Prophetentum, von Jahwe verliehen, an den Heiden gewirkt. An Männer und Frauen, dieser Witwe und an diesem Syrer Naaman, die nicht an Jahwe glaubten. Sie haben Heil erfahren durch die Propheten Jahwes. Jesus kann Heil wirken an Menschen, die an ihn glauben, die auf ihn hoffen, dass er Heil bringen kann. Die leiden, weil sie krank sind, aussätzig oder von Dämonen geplagt sind. Diejenigen, die nicht im Glauben stehen, die nur Wunder suchen oder eine Sensation, denen wird Jesus nicht viel geben können. Jesus selbst erfährt das Schicksal von Propheten. Aber gleichzeitig in dem heutigen Text sagt er, das Wort hat sich erfüllt und er sprengt das Gebiet auf, dass dieses Heilswort nicht nur für die Männer und Frauen Israels gelten, sondern eben auch für die Heiden. Auch Jesus geht über die Grenzen Israels hinaus und heilt an der einen oder anderen Stelle auch Menschen, die nicht zum jüdischen Glauben gehören. Er verkündet diesen barmherzigen Gott, diese Liebe des barmherzigen Vaters, das nicht nur mehr für das Volk Israel gilt, sondern für alle Völker der Welt. Er geht über die Grenzen hinweg. Er wird seine Apostel hinaussenden, geht hinaus und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie eben auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Botschaft Jesu geht in die ganze Welt hinaus. Und er beginnt hier in Nazareth sein öffentliches Auftreten, seine Verkündigung und bekräftigt eben diese Verkündigung, wenn wir die Verse weiterlesen über den heutigen Text hinaus, in diesem vierten Kapitel, dass Jesus verschiedene Menschen heilt. Dass er einfach diese Kraft der Verkündigung zeigt in Taten, wo er Menschen von Dämonen befreit und Kranke gesund macht durch Handauflegung. Jesus ist gekommen, um uns diese frohe Botschaft des Vaters zu bringen, um Kranke zu heilen, Besetzte zu befreien von den dämonischen Mächten und uns von unseren Sünden zu erlösen. Was hat dieses Evangelium mit mir, mit Ihnen heute zu tun? Ich möchte immer wieder gerne betonen, durch meine Taufe und Firmung in der Nachfolge Jesu und ich bin gefordert, diese frohe Botschaft an dem Ort, wo ich bin und darüber hinaus auch weiterzutragen. Auch wir sind gerufen, für andere zu beten, Zeugnis zu geben vom Wort Gottes als diese prophetische Dimension, aber auch zu glauben, dass auch wir im Heilsdienst Jesu mitstehen können. Wenn Gott uns das Charisma schenkt, Kranke zu heilen, wenn wir für sie beten, wenn wir ihnen die Hände auflegen. An anderer Stelle im Markus-Evangelium im 16. Kapitel heißt es, alle, die gläubig geworden sind und die anderen die Hände aufgelegt haben, die wurden geheilt. Glauben wir dran, dass auch wir durch Taufe und Firmung, durch die Gaben des Heiligen Geistes von Gott befähigt werden, seine Wunder heute zu tun. Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Glaube ich in diesem Jahr der Barmherzigkeit daran, dass Gott auch durch mich wirken will. Egal wer ich bin, wenn ich mich öffne für seine Gnade, für sein Wort, für seine Charismen, kann er mich berufen in seinen prophetischen und heilenden Dienst. Ich möchte gerne am Ende vielleicht diese Werke der Barmherzigkeit uns nochmal in Erinnerung rufen, wo wir gesandt sind, diese frohe Botschaft weiterzutragen, ob es die geistigen oder leiblichen Werke sind, die uns Jesus ans Herz legt. Es beginnt bei diesen leiblichen Werken ganz einfach, Hungernde zu speisen, Durstige was zu trinken zu geben, Nackte zu bekleiden, Fremde zu beherbergen, wenn wir an die vielen Menschen auf der Flucht denken. Kranke zu pflegen und zu besuchen, auch Gefangene zu besuchen, Tote in Würde bestatten, zu beerdigen. Oder auch wenn wir das nicht mit unseren Kräften mehr tun können, die geistigen Werke der Barmherzigkeit uns wirklich wachzurufen, Unwissende zu lehren, Zweiflern raten, Trauernde trösten, Sünder zur Umkehr ermutigen, denen, die uns beleidigen, verzeihen, die Lästigen ertragen, und für alle Menschen beten. Wenn kaum etwas scheint zu gehen, diese leiblichen oder geistigen Werke der Barmherzigkeit in diesen Tagen zu leben, so ist es vielleicht doch der letzte Punkt, für alle Menschen zu beten. Das können wir immer wieder versuchen, dieses geistige Werk der Barmherzigkeit aufzugreifen, unseren Alltag zu gestalten und so wie Jesus ein Stück weit in dieses prophetische Handeln zu gehen, Zeugnis zu geben, von der barmherzigen Liebe des Vaters, von dem, was wir in unserem Leben erlebt haben. Auch wenn andere uns nicht verstehen, vielleicht hinausdrängen wollen oder aus dem Weg räumen wollen. Wir können mit Jesus an der Seite durch die Mitte unserer Gegner schreiten und zuversichtlich sein. Jesus ist an unserer Seite. Er will uns mit uns den Weg zum Vater geben und alle Menschen retten. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben bei der Betrachtung dieser Texte und lade Sie ein, in diesem Jahr der Barmherzigkeit, auch inspiriert von diesen prophetischen Texten, auch vom Paulus, der uns diese Liebe ans Herz legt, für andere zu beten, barmherzig zu handeln, es in kleinen Schritten zu üben. Mit Jesus hat sich heute das Schriftwort erfüllt und wir sind eingeladen, dieses Schriftwort in die Tat umzusetzen. Vielen Dank.
Ihnen auch von Herzen Dank, Schwester Petra, für die ganz konkrete Ermutigung zur Nachfolge Jesu für jeden Einzelnen von uns. Und damit das auch alles einen konkreten Akt auf der Umsetzung jetzt folgen kann, möchte ich Sie bitten, dass wir jetzt miteinander beten zum Abschluss dieser Sendung.
Herr, unser Gott, du hast uns erschaffen, damit wir dich preisen. Gib, dass wir dich mit ungeteiltem Herzen anbeten und die Menschen lieben, wie du sie liebst. Schenk uns die Gaben und Charismen, die du für jeden von uns bereitet hast, dieses heilige Jahr der Barmherzigkeit ganz konkret zu gestalten und zu leben und anderen Menschen, die uns begegnen, deine barmherzige Liebe erfahrbar werden zu lassen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Heiland und Tröster. Amen.
Amen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie gerne in unser Nachtprogramm morgen früh um 5 Uhr diese noch einmal hören. Ansonsten steht Ihnen auch unser CD-Dienst von Radio Horeb zur Verfügung. Dort können Sie die Sendung auf CD bestellen unter der 08328 921 120. Sie können auch gerne unsere Homepage besuchen, www.horeb.org, und sich einen Podcast herunterladen und die Sendung noch einmal zeitunabhängig nachhören. Alles Gute Ihnen, einen gesegneten Sonntag. Das wünscht Ihnen Ihre Claudia Silberhorn.